ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute Ho 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 Chi Minh.
Ich hab's geahnt.
Natürlich, du bist wahrscheinlich alt genug, um mir ordentlich erklären zu können, warum die Studentenschaft in den 1960er Jahren das als Schlachtruf benutzt hat.
Ja, ich kann das, und zwar immer vor allem in Berlin, ja. Ich sehe sie vor mir, ja. Rudi Dutschke in erster,
so
in
hüpfend, erster Reihe. Ne? So hüpfend untergehakt. Hüpfend
und alle im Parker, alle lange Haare, alle Bart und gegen sie das Wasser der Feuerwehr, die mit Spritzpistolen, hätte ich beinahe gesagt, mit Spritzschläuchen auf der anderen Seite stand und sie nass gemacht haben und sie sind weitergehüpft und haben Ho, Ho, Ho Chi Minh gerufen. Ich war doch ein bisschen zu klein, also ich selber habe das nicht mitgemacht, aber ich habe es damals mitbekommen, sagen wir es mal so. So, und das war natürlich eine wunderbare Möglichkeit, ihrem eigentlichen Anliegen Ausdruck zu verleihen, nämlich dem imperialistischen Angriffs- und Kolonialkrieg der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Vietnam. Aha. So, und dieser Vietnamkrieg hat den Amerikanern in den 60er Jahren und noch lange weiter auch natürlich großen Ansehensschaden zugefügt, weil sie dort ja gewütet haben wie die Wahnsinnigen. Und wir erinnern uns alle an Napalmbombenabwürfe, die also ganze Wälder entlaubt haben und Unterschlupfmöglichkeiten des Vietcong kaputt gemacht haben. Wir erinnern uns an Kim Phuc, das Mädchen, das den verbrannten Rücken hatte, weil sie eben ein Waldstück bombardiert haben, in dem doch noch Menschen waren, obwohl sie vorher gesagt haben, da ist niemand mehr drin. Und dieses Bild, das dann um die Welt ging und dafür gesorgt hat, dass ein paar Tage später in Washington diese riesige Antikriegsdemonstration stattgefunden hat mit 250 oder 300.000 Menschen. Also die erste, sagen wir mal, richtig große Massendemonstration für Frieden gegen Krieg, ausgelöst durch ein einziges Bild, weil die Amerikaner, oder nee, die amerikanische Bevölkerung, muss man sagen, damals genauso belogen wurden über das, was da stattgefunden hat, wie heute die russische Bevölkerung über das, was in der Ukraine wirklich stattfindet. Also Propaganda funktioniert in allen Staaten zu allen Zeiten und mit allen Hintergründen. Und die Amerikaner sind in diesen Krieg hineingerutscht, sage ich einfach mal, weil es ganz am Anfang eigentlich ein Kolonialkrieg der Franzosen war, um nach dem Zweiten Weltkrieg ihre verloren gegangenen Kolonialgebiete wieder zurückzubekommen. Dazu gehörte eben auch Vietnam.
Okay.
Und insofern war die erste Auseinandersetzung ging im Prinzip sozusagen um die Wiederherstellung der Kolonialreiche, in diesem Falle Frankreichs. Und da mischte sich dann ein, auf Seiten eines Widerstandsteils, die Sowjetunion. Mhm. Und dadurch, dass die Sowjetunion da mitmischte, wurde es auf einmal ein Teil des Kalten Krieges, also eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten. Und die einen unterstützten den Norden, also Ho Chi Minh, und die anderen, das waren die Sowjetunion, und die anderen den Süden Vietnams, das waren dann die Amerikaner. Und die Situation endet dann damit, dass letztendlich der Norden gewonnen hat und es ein sehr schmachvoller Abzug der Amerikaner aus Vietnam war, das Botschaftsverlassen in Saigon.
Ah, ja, das, ja, genau,
da gibt es dramatische Fotos, wo Leute auf dem Dach stehen und Hubschrauber kommen und sie mit so einem Seil dann hochziehen. Also wirklich, also für die damals Beteiligten natürlich eine extreme Situation.
Hast du gerade gesagt, dass wenn die Sowjetunion da nicht eingegriffen hätte, dass eine Sache zwischen Frankreich und Vietnam geblieben wäre und Vietnam vermutlich Frankreich früher oder später rausgeschmissen hätte, genau wie Algerien das getan hat?
Das wäre ein Kolonialkrieg geblieben dann, genau. Aber die Vietnamesen haben sich natürlich nur deshalb gut wehren können, weil sie auf der einen und auf der anderen Seite Waffenlieferungen bekommen haben und Militärhilfe. Also so wie heute die Ukraine auch. Dann natürlich waren die Verhältnisse klar. Wenn Frankreich dann mit der gesamten Militärmacht anrückt, dann ist Vietnam chancenlos.
Ja gut, das haben sie von den USA auch gesagt, ne?
Ja, nee, also ich sag mal, geht so auf beiden Seiten, wurde das halt hochgeholt. Dadurch wurde es eben ein Teil dieses Krieges oder des Kalten Krieges. Und das wiederum hat dann die Studentenbewegung dazu gebracht, sich auf Seiten der Nordvietnamesen, also auf Seiten Ho Chi Minhs zu stellen. Die waren die Überfallenen, die waren jene, die die Fahne der Freiheit in diesem Kalten Krieg hochgehalten haben und gegen den bösen imperialistischen Wolf aus dem Westen sich tapfer verteidigt haben. Und gleichzeitig waren sie aber auch eben sozialistisch oder kommunistisch durch die Unterstützung der Sowjetunion. Und das wiederum war auch ideologisch auf der gleichen Ebene wie die Studentenbewegung, ungefähr jedenfalls. Und deswegen waren das im Prinzip natürliche Partner. Auf der anderen Seite.
Feind meines Feindes, ne? So.
Ja, genau. Muss ich dir auf der anderen Seite im Nachhinein sagen, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob jene Menschen, die hüpfend durch Berlin Ho Chi Minh singend gehüpft sind, ob die wirklich diesen Hintergrund drauf hatten oder ob sie das einfach gemacht haben, weil dieser Slogan Ho Chi Minh, der war natürlich dann auch was für die Bildzeitung und da wurde dann drüber hergeprügelt. Und dann war natürlich klar, wenn du diesen Slogan rufst, dann bist du gleich in einer bestimmten politischen Ecke. Mhm. Und das wollten die ja auch. Also sie wollten ja die Kontroverse mit dem System haben, also mit der Bundesregierung, die die Amerikaner unterstützt hat, weil wir gar nicht, also im Westen gar nicht anders konnten, als sozusagen Teil der Seilschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein, weil die uns aus der Scheiße des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger rausgezogen haben. Insofern war sozusagen das relativ logisch.
War das damals eigentlich, also 1960er Jahren in Westdeutschland, war das schon Anti-Amerikanismus, den wir da gesehen haben? Oder ist das die Saat gewesen, die den Anti-Amerikanismus dann in die 80er Jahre bis heute ja, letztlich getragen hat?
Nein, also es gibt tatsächlich in Deutschland, in der Bundesrepublik West, muss man sagen, Ost sowieso, aber West auch, einen Anti-Amerikanismus seit 1945, weil natürlich aus verschiedensten Gründen. Klar, ja. Also die haben uns überfallen, die haben uns besetzt, die haben uns den Hitler weggenommen und so weiter. Also all diese schwachsinnigen Dinge aus der rechten Ecke, die war aber 1945 folgende sehr viel größer als heute noch, sehr viel größer. Die waren sowieso dagegen und die fanden Kaugummis und GIs und Schwarze, das fanden die alles ganz furchtbar. Insofern gab es von daher sowieso einen Anti-Amerikanismus und bei der Studentenschaft in den 60ern war sozusagen die Vorstellung der Freiheit, der eigenständigen Entwicklung, der Frustration über das angeblich nicht funktionierende kapitalistische System. Ich sage jetzt mal angeblich, weil ich mich nicht jetzt in die Diskussion mit dir einlassen will, ob der nun gut oder schlecht ist, der Kapitalismus.
Du unterstellst mir da Dinge, die...
Ja, wir wollen das mal lassen jetzt und also...
Ich bin kein Antikapitalist, ne? Also auch wenn du mir das unterstellen magst, ich bin da weit.
Wir sind beide skeptisch, sagen wir es mal so. Doch, ich bin auch.
Das wäre nochmal eine eigene Sendung.
Ja, können wir gerne machen. Aber jetzt reden wir ja erstmal über Ho Chi Minh, beziehungsweise über Vietnam in den 60er Jahren. Das ist ein anderes Thema, was wir davor haben. Das können wir dann gerne irgendwann andermal mal machen. Ja. Aber die Studenten und die linke Bewegung, die war natürlich tendenziell eher auf Seiten der sozialistischen Brüder und Schwestern als auf denen der Kapitalisten. Und die Amerikaner waren zu dieser Zeit tatsächlich die Kapitalisten schlechthin. Und dieser Anti-Amerikanismus, den wir ja teilweise heute auch haben, der ist tatsächlich schon sehr viel älter als jetzt nur in unserer Zeit. Und der gab es auch schon vor den Studenten. Bei den Studenten in den 60er Jahren ist es nur etwas deutlicher noch zutage getreten, weil eben dieser Vietnamkrieg mit diesen furchtbaren Bildern und weißt du, da gab es so in den Wochenschauen, das gab es ja damals noch nicht im Fernsehen so richtig, sondern da musste man dann ins Kino gehen und dann das berühmte Aki, die Aktualitätenkinos. Da gab es so 20 Minuten Wochenschau und dann irgendeinen Film. Und da saßst du dann wie so Bomber, weißt du, die flogen so, du saßt nur so von parallel gefilmt, dann gingen die Schächte auf und dann klack, 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 fielen unentwegt Bomben raus und dann schwenkte die Kamera nach unten und dann saßt du da und bam, wo also die Dinger dann unten ankommen. Und dann schnitt nach unten und sahst du, wie irgendwo GIs so Dörfer durchkämmten und dann die Vietnamesen hatten sich dann in der Erde versteckt und dann zogen sie da irgendwelche Leute aus dem. Das waren brutalste Bilder, die in der ganzen Welt eigentlich für Entsetzen gesorgt haben und in Deutschland eben tatsächlich dann der Böse ist, sind die USA. Und dazu kam dann sowas, wer die Verbündeten der USA sind, zum Beispiel der Schah von Persien. Ja, der kam dann 67 nach Deutschland. Ja, und das war dann ein gefundenes Fressen. Also jetzt kommt dieser Typ. Ja, das Aushängeschild der Unterdrücker und wir müssen jetzt was dagegen tun. Und das war dann im Grunde genommen der Transport der Ideologie von Ho Chi Minh, der natürlich, das war ein sehr kluger Mann, der hat studiert, der war belesen, der hat viele kluge Texte, also in seinem Sinne kluge Texte geschrieben. Und er hat eben den Widerstand der Nordvietnamesen gegen, ich sag mal, den Bösen aus dem Westen, also die Vereinigten Staaten und die Franzosen und alles, was da sonst noch dabei war, organisiert und zwar erfolgreich. Ja, das war ja das Irre daran. Dieser Widerstand mit dem berühmten Ho Chi Minh-Pfad.
Ja, was ist das eigentlich?
Ja, der Ho Chi Minh-Pfad, das war eine ganz tolle Idee. Da haben sie gesagt, wir bauen jetzt durch den Dschungel. von oben nicht einsehbar, also durch den dichten Wald von Vietnam, bauen wir einen Pfad, einen Weg, auf dem wir transportieren können von, was nicht, Waffen über Nahrungsmittel und Personal, also Soldaten, ohne dass die Amis das mitkriegen.
Also war, weder war das unterirdisch oder?
Nee, nicht? Aber es war im dichten Wald und den kannst du,
da ja, darum haben sie ihn dann entlaubt, ne?
Oder darum haben sie ihn entlaubt, das ist bitter, aber wahr, ja. Also das war so effektiv, die Amerikaner sind verrückt geworden, weil sie dachten, wie kann es sein, dass die so schnell von A nach B irgendwelche Waffen transportieren? Das müssen wir doch mitkriegen. Hm. Kriegen sie aber nicht mit, weil es eben im dichten Wald stattgefunden. Das war der berühmte Ho Chi Minh-Pfad.
Und vermutlich auch nicht eine gerade Straße, die da
führt. Nein, ja, genau. Nein, das war verschlungen, das ging über viele tausend Kilometer, das war riesig, ja. Und den kannst du teilweise heute noch sehen. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Nordvietnamesen irgendwann den Süden erobert haben und die Amerikaner gesagt haben, wir müssen jetzt gehen, nachdem Kissinger, das war damals der Außenminister, dann mit Le Duc Toc einen Friedensvertrag ausgehandelt hat, war es dann erledigt und dann sind die Amerikaner abgezogen und, oder sind dann, haben dann das Land in Ruhe gelassen und seitdem, ich sag mal, ist es, wie es ist. Es ist jetzt nicht gut und nicht besser und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist eben auf jeden Fall eigenständig. Es ist ein aufstrebendes, also einer der aufspringenden Staaten in Asien geworden und Ho Chi Minh hat da sicher seinen Anteil zu. Man muss sich immer vorstellen, Vietnam ist im Grunde genommen früher ein Land gewesen, wo ganz viele Bauern ohne Land irgendwie gearbeitet haben, also landlose Bauern. Das war total ungerecht. Es gab Großgrundbesitzer, die natürlich, wie auch in Europa, das alles ja sich unter den Nagel gerissen haben und entsprechend ausgebeutet haben. Frankreich hat im Ersten Weltkrieg aus Indochina Soldaten rekrutiert. Das ist im Übrigen dieser Vietnamkrieg, der heißt in Frankreich auch Indochina-Krieg, weil es eben, ich sag mal, die im Grunde genommen eine chinesische Gegend ist da oben und deswegen hieß das Indochina. Ja. So, und die französische Kolonialpolitik, die hat nicht nur in Algerien und anderswo für Unmut gesorgt, sondern eben auch in Vietnam. Und Vietnam liegt in der Nähe von China. Das südchinesische Meer ist rundum. Und du bist auch in der Nähe der Sowjetunion. Also alles in dieser Ecke. Und in den 1920er Jahren gründen sich halt überall die kommunistischen Parteien. Mhm. Und deswegen gibt's das eben auch in Indochina. Das ist im Grunde genommen exakt dasselbe wie in Moskau und in Peking. Es geht darum, die Landbevölkerung zu mobilisieren und aufzurütteln. Es geht darum, nationalistische Bewegungen in Gang zu setzen, die dann Aufstände organisieren und die natürlich dann Aufstände gegen die französische Kolonialmacht organisiert haben. Das war aber sehr, sehr langwierig und schwierig und hat Frankreich sehr viel Aufwand gekostet. Also die These, dass Kolonialmächte da immer was von gehabt haben, dass sie Kolonien hatten, das ist, ich sag mal, zumindest mal diskussionswürdig, weil die hat natürlich auch nicht jede Menge Aufwand. Dann kommt der Zweite Weltkrieg in Europa. Frankreich wird von Deutschland besetzt und sozusagen entmachtet. Als Kolonialmacht ist sie natürlich dadurch sehr geschwächt und gleichzeitig bekam in Asien der deutsche Bündnispartner Japan sehr viel mehr Einfluss und hat sich dann auch gleichzeitig, also im Verlaufe des Krieges, die ganzen Kolonien von Frankreich da in der Gegend unter den Nagel gerissen. Eine ziemlich üble Herrschaft aufgezogen. Also Vietnam ist dann wirklich von einer Katastrophe in die nächste gekommen. Mhm. Und da Japan auch den Pazifischen Krieg verloren hat, wurde Japan wie auch den Deutschen sämtliche noch übrig gebliebenen Kolonien weggenommen. Ja, und dann hat auf einmal Frankreich den Anspruch gestellt, die Japaner sind da jetzt raus, das gehört ja eigentlich uns.
Dann, ja, so hat man das und damals damit, gemacht, ne? Da ist man einfach
so nicht genommen. So war das. Und dann, es ist wirklich unfassbar. Und dann wurde also Vietnam aufgeteilt, das hatten sie damals, war so eine schöne Idee, haben sie auch mit Deutschland gemacht. Nördlich des 16. Breitengrads gab es dann nationalchinesische Truppen. Mhm. Das ist heute Taiwan. Und die haben dann nichts dagegen gehabt, dass Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam ausgerufen hat, irgendwann in den 1945-1946er Jahren. Und die war eben im Norden Vietnams, so nördlich des 16. Breitengrads. Und damit hast du schon klar, es geht darum, vom Norden aus diesen 16. Breitengrad zu überschreiten und vom Süden aus den 16. Breitengrad zu halten. Mhm. Weil da eben zwei verschiedene Länder sozusagen sich entwickelt haben.
Auch Systeme, ne?
Auch Systeme, selbstverständlich.
Weil also Ho Chi Minh war schon, der war Kommunist, ne?
Absolut.
Hast du ja gesagt, ja.
Und er hatte während des Zweiten Weltkrieges natürlich auch gegen die Japaner gekämpft, mit den sogenannten Viet Minh, also mit der Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, so heißt das etwas einfach übersetzt. Und er war natürlich ein Verbündeter der Alliierten, also der gegen Japan und Deutschland kämpfenden Alliierten, Frankreich, England, Russland und USA. Und deswegen hat er, weil er ja schon während des Krieges für die Unabhängigkeit gekämpft hat, eben 1945 im Sommer gesagt, also mit Frankreich, nee, das machen wir nicht. Also wir möchten gerne unabhängig bleiben und wir lösen uns von der Kolonialmacht los, und wurde dann Präsident der Demokratischen Republik Vietnam 1945. Aber ja, es war natürlich klar, dass die Franzosen das nicht einfach ohne weiteres hinnehmen würden. So, die alliierten Sieger haben ja alles geregelt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hatten im Norden Vietnams Taiwan damit beauftragt, die Japaner zu entwaffnen, die in Nordvietnam noch waren.
Also und wenn du Taiwan sagst, dann meinst du die
Nationalchina.
Nationalchinesische Regierung, die dann nach Taiwan gegangen. Nee, die waren schon in Taiwan.
Die waren schon da. Also
stimmt, im Norden hat noch Mao rumgeholzt, oder?
Nee, im Norden.
China, also Kontinentalchina meine ich jetzt.
Da war Mao, genau. Und der hatte ja am 1. Oktober 1945, oh Gott, wann war das nochmal?
Ja, aber egal, also zunächst war ja Chiang Kai-shek, also
der ist auf Taiwan.
Und das war ja erstmal noch China, das hat ja noch ein paar Jahre gedauert, bis Maos China dann zu China geworden ist in der internationalen.
Okay, jedenfalls, also Chiang Kai-shek, also Taiwan, wurde beauftragt, im Norden Vietnams die Japaner zu entwaffnen. Und im Süden, also südlich des 16. Breitengrades, kamen erst die Briten und dann die Franzosen. So, da hatten die Franzosen durchgesetzt, schon einen Teil sozusagen ihres ehemaligen Kolonialbesitzes in Vietnam sozusagen wieder zurückzubekommen. Aber während die Franzosen da hinkamen, gab es sofort Kämpfe mit den Vietcong oder Viet Minh. Und nach außen verkündeten die Franzosen, oh, das ist alles kein Problem, wir schlagen die in Schutt und Asche. Aber nach innen gab es immer heftigen Widerstand. So, und im Norden war es im Grunde genommen auch eine Katastrophe, weil dort nämlich kamen dann die Taiwanesen, also die sogenannten Nationalchinesen, und sag mal, nahmen sich im Norden, was sie kriegen konnten und was nicht fest angenagelt war. Also das wurde alles rausgeholt und nach Taiwan gebracht. Und dann haben China und Frankreich verabredet, dass die französischen Truppen in den Norden einrücken und die Chinesen das Land verlassen. So, und damit hast du im Grunde genommen den französischen Wunsch durchgesetzt, ja, wir kriegen das alles wieder. Die Chinesen sind fein raus, weil die, ich sag mal, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre nicht in der Lage gewesen sind, auch noch irgendwo außerhalb eine größere Militärmacht aufzustellen. Und deswegen war auf einmal die Lage für die Vietnamesen insgesamt total prekär. Und das ist dann so, dass also Vietnam sollte anerkannt werden als freier Staat, aber innerhalb einer französischen Union. Also die Franzosen haben dann gesagt, gut, ihr könnt Autonomie bekommen, ihr könnt so eine Art freier Staat werden, aber es gibt hier eine französische Union, zu diesem Teil gehört ihr dazu. Und dann kam es zu einer schlimmen Bombardierung mit vielen tausend Toten und dann begann im Grunde genommen 1946 der erste Kampf der Vietcong gegen Frankreich. So, und das dauerte, das muss man sich vorstellen, ungefähr 20 Jahre mit Unterbrechungen. Also
war das Ho Chi Minh, der diesen Kampf angeführt hat? Okay.
Ja, ja.
Ich weiß, weil wir über alles reden, nur nicht über Ho Chi Minh, habe ich immer das Gefühl. Ja, aber gut, wenn er der Chef ist, dann ja, klar.
Also Ho Chi Minh, das muss man mal sagen, also die Person selber, über die ist zwar relativ viel bekannt, aber das sind einfach biografische Details, die im Grunde genommen für die Weltgeschichte nicht so wichtig sind, für die Vietnamesen natürlich schon. Also der wird ja heute auch noch sehr verehrt. Ja.
Aber ich an ihm, also wenn ich Ho Chi Minh denke, denke ich nicht an Diktatur. Das finde ich eigentlich interessant. Also weil immer, wenn ich Kommunismus denke, denke ich an Diktatur.
Ja.
Oder Autokratie. Und das.
Ja, das war es aber auch. Also
war es auch, okay, das, schade.
Ja, natürlich. Also,
schade.
Nein, ich sag mal so, es war sicherlich nicht so wie bei Stalin.
Ja.
Um das mal als Gegensatz zu sagen. Das nicht. Aber, und auch nicht wie bei Pol Pot dann in Kambodscha oder sowas mit diesen Millionen von Toten. Das alles nicht. Aber er war einfach ein Nationalheld. Ja, er war der Held der Vietnamesen, weil er, als dann die Amerikaner Mitte der 60er in den Krieg eingriffen, selbst gegen diese Übermacht aus USA den Süden sozusagen überrannt hat, jedenfalls gegen den Süden gewonnen hat, bis nach Saigon gekommen ist. Und damit ist er sozusagen ein ungekrönter König. Und deswegen, ja, der war sakrosankt. Er war sakrosankt. Und im Ausland, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, war klar, dieses Ho Chi Minh, das hat natürlich für eine ungeheure Popularität gesorgt. Und der stand, ich sag mal, in der Studentenbewegung auf einer Höhe mit Che Guevara oder von mir aus auch mit Mao Zedong. Aber er war wirklich unkritisierbar. Der war einfach derjenige, der ja dieses Land gerettet hat und der auch heute noch Ho Chi Minh Stadt, ja, das ja, ist daran kann man es ja sehen. Und
na, aber er hat es auch gerettet, oder?
Also er hat es auch gerettet, genau. Überhaupt keine Frage, ja. Nur dass es danach natürlich auch alles schwierig war, das ist ja auch vollkommen klar, und dass es natürlich dann auch Säuberungen gegeben hat im Land und dass der Aufbau des Sozialismus weder planmäßig noch sinnvoll war, und insofern gibt es da natürlich auch sehr viele innenpolitische Krisen und Schwierigkeiten, die er dazu überwinden hatte. Aber es ist eben zum Beispiel auch so, dass die Vietnamesen natürlich total stolz darauf sind, dass die Amis versucht haben, diesen verdammten Ho Chi Minh-Pfad kaputt zu machen. Die haben den bombardiert, aber es waren immer nur Teilstücke. Mhm. Ja, und die wurden ganz schnell wieder parallel ein bisschen weiter weg neu gemacht. Dann war der wieder fertig, der Pfad. So, und das war letztendlich einer der Gründe, weswegen die Vietnamesen gegen diese Übermacht der Amerikaner gewonnen haben und sich haben durchsetzen können. Und das wiederum geht eben auf Ho Chi Minh zurück, der gesagt hat, wir brauchen, ich sag mal, gesicherte Routen im Lande, ohne dass wir ständig bombardiert werden.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch, danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 9. September 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.